Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Und damit hallo zusammen zum Podcast der Ruhrnachrichten, dem Nachrichtenpodcast aus Castrop-Rauxel. Ich bin Nora Wager und Redakteurin hier. Und ja, wer uns schon ein bisschen länger hört, dem wird es aufgefallen sein, heute ist nicht Freitag, sondern Samstag. Eigentlich erscheint dieser Podcast ja immer freitags, aber gestern hatten wir technische Probleme. Es tut uns wirklich leid, wir haben alles versucht, um irgendwie eine Lösung zu finden. Aber die Technik, der Technikgott, der war einfach gegen uns. Und deswegen gibt's die Folge erst heute, also am Samstag, dem 29.04. Im Gepäck habe ich heute für euch den Fahrradklimatest des ADFC. Die haben sich mal angeschaut, wie gut geht's eigentlich hier den Radfahrern in Castrop-Rauxel, und die Antwort ist, so schlecht wie noch nie. Ich habe mit meinem Kollegen Tobias Weckenbock versucht, mal ein bisschen zu ergründen, wo das herkommt, und dann haben wir mal die Rollen getauscht und Tobi hat mich zu einem Thema ausgefragt, nämlich zu meinem Tagespraktikum in der Kita Lummerland in Castrop-Rauxel. Bevor wir zu den großen Themen kommen, starten wir aber wie jeden Freitag oder heute ausnahmsweise mal Samstag mit den Kurznachrichten. Feuer. An der Ringstraße, also der B235, hat es am Donnerstag gebrannt. Aus dem Café Pause sind dicke schwarze Rauchwolken aufgestiegen. Die Feuerwehr war mit vielen Einsatzkräften schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, das wissen wir noch nicht, das wird aktuell untersucht. Das Café, in dem es morgens vor allem für Handwerkerinnen und Handwerker Kaffee und Brötchen gibt, das bleibt erstmal geschlossen. Der Hauptraum und der Nebenraum wurden schwer beschädigt. Ausgebucht. Wer über Pfingsten noch die Oma oder Freunde im Hotel in Castrop-Rauxel unterkriegen will, der wird es schwierig haben. Denn am Pfingstwochenende gibt es fast keine Hotelzimmer mehr. Die meisten sind tatsächlich schon ausgebucht. Woran das liegt, können sich vor allem Fußballfans unter euch vielleicht denken. Denn auch wenn der BVB gestern Abend gegen Bochum unentschieden gespielt hat, rein rechnerisch kann die Dortmunder Mannschaft immer noch Meister werden. Es liegt also nahe, dass die Zimmer von BVB-Fans gebucht wurden, die keine Zimmer mehr in Dortmund bekommen haben und dann zur vielleicht stattfindenden Meisterfeier nach Dortmund rüberfahren wollen. Bei unserem ersten großen Thema heute, da geht's ums Fahrradfahren. Ich weiß nicht, ob ihr eher Team Auto, Team Fahrrad oder vielleicht Team Fußgänger seid. Ich bin eher so Team Fußgänger und Fahrrad, und seit ich in Castrop wohne, naja, das Fahrradfahren hier ist so mittel. Gerade wenn man irgendwie Ausflüge machen will, dann ist es ganz gut, dann gibt's echt schöne Wege, aber wenn man irgendwie beruflich unterwegs sein will oder mal zum Einkaufen, ja, das ist an einigen Stellen wirklich gefährlich, würde ich das mal nennen. Aber das ist natürlich nur mein eigener persönlicher Eindruck. Und jetzt haben wir auch Daten, die mal ja belegen, wie gut oder schlecht es eben in Castrop-Rauxel läuft mit dem Fahrradverkehr. Und zwar gab es da eine Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, des ADFC, nicht ADAC, das ist der für die Autos. Und mein Kollege Tobias Weckenbrock, der hat da nicht nur dran teilgenommen, sondern auch sich die Ergebnisse für Castrop-Rauxel angeschaut. Tobi, erzähl mal, wie ist das abgelaufen?
Also erstmal konnten alle, die sich fürs Fahrrad interessieren, im vergangenen Jahr an einer großen Umfrage teilnehmen. Das Ding heißt Klimatest des ADFC. Was das jetzt mit Klima konkret zu tun hat, weiß ich nicht, aber natürlich im Gesamten auch mit dem Thema Klimawandel, denn alle wollen ja irgendwie, dass wir umsteigen vom Auto auf irgendwelche anderen Verkehrsmittel. Und jetzt konnte man also eine Umfrage mitmachen, und da musste man Zeugnisnoten in, ich glaube, insgesamt 28 Kategorien oder zu 28 Fragen vergeben. Da ging es darum, wie gut sind die Wege, wie breit sind sie, wie ist so das Verhältnis Fahrradverkehr zu Autoverkehr, wo gibt es zu viele gefährliche Stellen, gibt es einen Winterdienst für Radwege, all solche Fragen, wo kann ich mein Fahrrad sicher abstellen, kann ich das überhaupt in der Stadt, gibt es Leihmöglichkeiten von Fahrrädern, all diese Fragen, 28 in Summe, wurden abgefragt, und ehrlich gesagt, das, was du in der Anmoderation jetzt schon gesagt hast, Nora, ist Fakt, also es ist noch nicht schlechter gewesen als in diesem Jahr. Zumindest in den Augen derer, die Fahrrad fahren wollen in Castrop-Rauxel und es auch tun.
Aber man könnte ja eigentlich meinen, das muss man der Stadt zugutehalten, es wurde was gemacht in Richtung Fahrradverkehr in den vergangenen Jahren. Es wird zumindest immer öfter mitgedacht, gerade wenn irgendwo Straßen aufgerissen werden für irgendwelche Kabel oder Rohre. Da könnte man jetzt ja eigentlich meinen, die Noten müssten konstant immer besser werden.
Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Aber das Gegenteil ist der Fall. Da ist jetzt Castrop-Rauxel nicht alleine mit dieser Entwicklung. Es ist so, dass der Test bundesweit durchgeführt wird und dass im vergangenen Jahr an dieser Umfrage, die jetzt also die Zahlen veröffentlicht hat, noch nie so viele teilgenommen haben wie 2022. Das erstmal bundesweit. Es sind auch noch nie so viele Kommunen dabei gewesen. Das heißt also, eine Kommune ist ja auch nicht zwangsläufig Teil dieses ADFC-Fahrradtests. Castrop-Rauxel ist schon seit 2016 dabei und die Tendenz insgesamt ist, es wird schlechter in Deutschland mit dem Radverkehr. Das zumindest in der Wahrnehmung derer, die teilgenommen haben. Wie kann das sein, fragt man sich, weil überall, das kriegen wir ja mit, in den Kommunen das Fahrrad eigentlich einen höheren Stellenwert gewinnt und alle Städte, Kreise, Gemeinden, Dörfer ja wissen, wir müssen was für die Radfahrer tun, damit die Leute aus dem Auto umsteigen aufs Fahrrad. Das hilft uns bei der CO2-Bilanz. Das ist ja eigentlich immer das ganz große Oberthema.
Und macht so eine Stadt auch lebenswerter, wenn da nicht so viele Autos fahren, die so gefährlich sind.
Ja, genau. Und es geht noch weiter. In der Innenstadt gibt es zu wenig Parkplätze. Mit dem Fahrrad kann man eigentlich überall parken. Ist ein weiterer Vorteil. Ne? Und verstopfte Straßen hat man mit dem Fahrrad auch weniger ein Problem mit, weil eigentlich mit einem Fahrrad ist man ja so flexibel. Da kann man an einer Autoschlange öfter auch mal vorbeifahren, genau, wenn es gute Radwege gibt.
Ja, jeder, der in Kopenhagen oder so schon mal Fahrrad gefahren ist, der weiß, es kann sehr gut sein. Aber wie kommt das jetzt, dass die Ergebnisse immer schlechter werden?
Gute Frage. Dazu habe ich ehrlich gesagt keine richtige, ich sag mal, datenbasierte Antwort. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute dieses Bewusstsein noch stärker haben als die Verwaltungen. Oder zumindest sind die Verwaltungen so behäbig, dass sie diese Probleme, die viele Leute da konstatieren, einfach so schnell nicht lösen können. Denn meistens geht es da ja um bauliche Maßnahmen. Also ein Radweg, der nicht da ist, muss erst gebaut werden. Aber meistens ist Innenstädten gar kein Platz für Radwege. Da gibt's Fußwege, da gibt's Parkbuchten, da gibt's eine Straße. So, wo bleiben da die Radfahrer? Wenn man für die was machen möchte, müssen sie irgendwas ja verdrängen. So, und da geht jetzt die große Debatte los. Lassen sich Autofahrer in der Autonation Deutschland gerne verdrängen? Nein, die Autofahrer wollen natürlich ihren Platz behalten. Genauso kann man natürlich schlecht Radverkehr mit Fußverkehr mischen. Das ist ja viel zu gefährlich für die Fußgänger. So, und Parkplätze, zum Beispiel in Innenstädten oder auch in Wohngebieten, sind rar. Also einfach Parkplätze durch einen Radweg zu ersetzen, das haben wir hier erlebt bei der Debatte um die Bochumer Straße. Da haben nicht nur die Einzelhändler, die da direkt ihre Geschäfte an der Bochumer Straße haben, gemeckert, weil sie sagen, dann kommen viel weniger Leute in meinen Laden, sondern auch Anwohner, die da eben ihr Auto abstellen wollen. Und einfach Parkbuchten wegzumachen und da einen Radweg hinzumachen, ist eben politisch kompliziert.
Ich würde noch eine andere Vermutung in den Ring schmeißen, nämlich vielleicht benutzen immer mehr Menschen das Fahrrad für die Arbeit. Also während vor 10 Jahren vielleicht die meisten noch gesagt haben, ja, das Fahrrad, da fahren wir am Wochenende irgendwie über die Stadtgrenze zur Eisdiele. Vielleicht heute sagen viele, nee, ich lasse das Auto stehen. Ich benutze das wirklich, um zur Arbeit zu kommen, meine Kinder zur Kita zu bringen. Und dann merkt man natürlich erst viel mehr, wie auf wichtigen Verkehrsadern, die jetzt nicht einfach nur durchs grüne Land führen, wie da wirklich die Radwege fehlen.
Ja, du weißt ja, ich bin selbst viel mit dem Rad unterwegs. Ich war jetzt in dieser Woche bei einem Termin irgendwo mitten im Wald, da ging es um Bäume, die eine Bürgerin hat gesagt, da wird in Bäumen Feuer gemacht. So, da komme ich mit dem Auto gar nicht hin. Also ich hätte irgendwo parken müssen und dann erstmal noch 300 Meter laufen müssen. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und konnte direkt zu dem Baum fahren. Also es hat viele Vorteile, das Fahrrad zu nehmen. Und ich habe ein E-Bike, ich habe auch einen Fahrradanhänger für die Kinder. Ich bin mit dem E-Bike viel flexibler und meistens auch schneller, als wenn ich das Auto nehme, erst noch einen Parkplatz suche und dann irre lange brauche und noch einen Fußweg anschließen muss und so. Also es gibt so viele Dinge, die fürs Fahrrad aus meiner Sicht sprechen, sagen wir mal, wenn es jetzt gerade nicht in Strömen regnet zumindest. Und darum kann ich auch dieses Urteil insgesamt absolut nachvollziehen. Also ich komme gebürtig aus dem Münsterland und habe auch nicht weit entfernt von der niederländischen Grenze gewohnt. Und wer in den Niederlanden unterwegs ist, der sieht, da sind Straßen und daneben ist ein genauso breiter Radweg für Fahrräder in beide Richtungen. Also da sind Radwege zum Teil größer sogar noch als Straßen. Und klar sind wir in Deutschland ein dicht besiedeltes Land und das ist nochmal ein bisschen anders als in den Niederlanden. Aber dennoch kann ich durchaus nachvollziehen, dass da einfach dieser Wunsch größer ist als die Möglichkeiten, die da vielleicht gegeben sind. So, und wir können ja mal einmal in die einzelnen Ergebnisse so ein bisschen reinschauen.
Also ja, total gerne.
Wir haben ja große Grafiken auch veröffentlicht in dieser Woche, wo das ein bisschen deutlich wird. Also unterm Strich steht erstmal eine Gesamtbewertung und da haben die Castrop-Rauxeler, 168 haben an dieser Befragung teilgenommen, der Stadt Castrop-Rauxel insgesamt eine 4,4 gegeben. Also in Schulnoten ausgedrückt, die würden ja niemals versetzt. Mit einer 4,4 im Schnitt hat man mindestens genauso viele Fünfen wie Dreien auf dem Zeugnis. Und damit ist die Versetzung also wirklich gefährdet. Stark gefährdet. So, dann geht es darum, ob Radfahren Spaß oder Stress bedeutet. Da sagen die Castrop-Rauxler etwas mit 4,2 im Durchschnitt. Wie sind sie akzeptiert als Verkehrsteilnehmer? Ist auch so eine, ich sag mal, so eher so eine Metafrage. Da sagen die Castrop-Rauxler, die teilgenommen haben, zu 3,9. Und das ist schon eine der besten Noten überhaupt. Es gibt reichlich Fünfen für verschiedene Kategorien. Und natürlich verlinken wir, glaube ich, auch den Artikel dazu
natürlich.
In den Shownotes. Das nehme ich dir jetzt mal vorweg, liebe Nora. Das sagst du ja immer viel schöner, als ich das kann. Falschparkerkontrollen auf Radwegen. Da schneidet die Stadt Castrop-Rauxel irgendwo mit 5, irgendwas ab. Ampelschaltung für Radfahrer, das ist in manchen Städten, ich habe in Münster studiert, da ist das seit Jahrzehnten gelebte Tradition, dass die Radfahrer überall an jeder Kreuzung eine eigene Ampel haben. So, in Castrop-Rauxel muss man Ampeln, wo so ein Radsymbol drauf ist, wirklich mit der Lupe suchen. So, und was ich glaube, ich habe mich ja auch schon viel mit anderen Radfahrern unterhalten, das Schlimmste ist, dass es manchmal schöne Radwege gibt und dann endet dieser Radweg plötzlich so im Nichts. Da ist dann irgendwie die Ausbaustrecke der Straße beendet, Klöcknerstraße zum Beispiel, in Ickern, beliebtes Beispiel, da ist ein schöner abgetrennter Radweg, alles tutti und an irgendeiner Stelle an dieser Straße muss man dann plötzlich über die Straße drüber her oder am Rand der Straße weiterfahren, weil da ist einfach nicht bis zum Ende durchgedacht, wo bleibt der Radfahrer? Es gibt Kreisverkehre an der Bahnhofstraße, gibt es ja reichlich am Stadtmittelpunkt, 3 innerhalb von ein paar hundert Metern. Und da ist an jedem Kreisverkehr die Verkehrsführung für die Radfahrer anders. Also bei dem einen müssen sie über einen Radweg am Gehweg, da haben dann die Autos Vorfahrt, zum Beispiel am Hallenbad. Da muss also der Radfahrer jedes Auto, das rechts zum Hallenbadparkplatz abbiegt, erstmal vorlassen. Andere Kreisverkehre, und das finde ich eigentlich die viel bessere Lösung, geben den Radfahrern Vorrang. Das heißt, erst dürfen die Radfahrer durch und dann müssen alle Autos, wenn sie abbiegen wollen, gucken, ob sie nicht da noch einen Radfahrer haben, den sie erst vorlassen müssen. So, und das ist in anderen Städten, Beispiel Münster, aber auch in den Niederlanden und es gibt noch viele andere Städte, einfach viel besser geregelt. So, und dann kann ich den Frust wegen noch einer Sache verstehen. Es gibt seit 2019 ein Nahmobilitätskonzept. Total sperriges Wort, will sich eigentlich mit diesem Wort auch nur Politik und Verwaltung auseinandersetzen. Aber da haben sich Verkehrsexperten hingesetzt und für die Stadt wirklich alle Kreuzungen, wo es Radverkehr, wo es Auto und Begegnungsverkehr dadurch gibt, unter die Lupe genommen und geschaut, wie könnte man hier zu einer guten Lösung kommen. Und da gibt es hunderte von einzelnen, ich sag mal, Stellen im Straßenverkehr, wo Vorschläge gemacht sind, wie das besser wäre. Aber wenn wir jetzt gucken, was seit 2019 passiert ist, ein Beispiel ist der Altstadtring. Da soll seit Ewigkeiten die Straße umgebaut werden. Die ist ja zum Teil vierstreifig ausgebaut. Da soll es eigentlich schon seit Ewigkeiten einen Radweg geben. Gibt es nicht. Und der Ausbau der Straße, der dauert immer noch. Jetzt ist es da so, diese Straße gehört Straßen-NRW, also eine andere Behörde ist dafür zuständig als jetzt die Stadtverwaltung. Also kann die Stadtverwaltung in Castrop-Rauxel auch nur bedingt Einfluss geltend machen. Und da fängt es dann an zu knirschen. Zwischen den Behörden, die eine Behörde will das, die andere will vielleicht dem Autoverkehr Vorrang geben. Und schon kommt man da nicht weiter. Und das ist das große Problem aus meiner Sicht.
In Castrop-Rauxel haben wir mittlerweile zumindest ja eine Fahrradstraße in Pöppinghausen. Die Eröffnung und den Text dazu, den verlinke ich euch auch gerne nochmal. Und damals hatte ich auch mit dem Bürgermeister gesprochen und der meinte, ja, das ist jetzt ein erster Schritt. Er hätte auch gerne viel mehr Fahrradverkehr, aber es ist ganz oft eben nicht so leicht. Zum Beispiel, um jetzt, ich will, weiß Gott nicht, die Verwaltung hier ganz verteidigen, aber zum Beispiel, wenn man weiß, okay, in 2 Jahren reißen wir da eh die Straße auf, weil da was verlegt wird oder weil da was neu gemacht werden muss, dann ist es natürlich viel besser, wenn man sagt, okay, in 2 Jahren machen wir dann auch den Radweg mit. Und ganz oft haben die das, glaube ich, schon auf dem Schirm, aber es dauert halt alles immer viel, viel länger, als die Leute vielleicht aufs Rad steigen und endlich losfahren wollen. Anderes Riesenproblem ist ja der Engelsburgplatz. Ich wohne gar nicht so weit weg davon, das ist wirklich ein Desaster da mit dem Fahrrad. Da endet auch der Weg so halb im Nichts, dann ständig ist der Druck ab und man weiß gar nicht, wo man langfahren soll. Alle Autofahrer gehen überhaupt nicht davon aus, dass es auf diesem Platz Fahrradfahrer gibt. Und ja, da gab es schon die ein oder andere gefährliche Situation. An dem Thema Radverkehr bleiben wir auf jeden Fall dran. Zum Beispiel, Tobi hat es angesprochen, der Altstadtring. Das sind Themen, die werden immer wieder bei uns auftauchen. Und da werden wir natürlich auch immer wieder gucken, wird da an die Radfahrer gedacht? Wir werden auf jeden Fall hoffentlich bald wieder hier sprechen zu dem Thema. Tobi ist ganz engagiert. Er könnte noch viel, viel mehr erzählen, als er es jetzt heute durfte. Aber wir bleiben dran und ich verlinke euch alle Themen, über die wir gesprochen haben, natürlich in den Shownotes. Normalerweise spreche ich ja mit meinen Kollegen hier oder meinen Kolleginnen über die Themen, die sie bearbeiten. Aber ich schreibe natürlich auch Sachen und mache nicht nur den Podcast den ganzen Tag. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht oder ich habe mich mit einem Thema beschäftigt, wo ich gesagt habe, eigentlich, wenn das jemand anders gemacht hätte, würde ich die Person in den Podcast einladen. Und damit ich jetzt nicht mich selbst interviewen muss, bleibt Tobi einfach hier, nur er wechselt die Position und statt dass ich ihn ausfrage, darf er mich jetzt ein bisschen ausfragen, denn ich habe am Montag mal was ganz anderes gemacht als Journalismus. Ich habe nämlich ein Praktikum gemacht und zwar in der Kita.
Das ist cool, weil in der Kita, da ranken sich ja viele, ich sag mal, Gerüchte darum, dass die Erzieher da nur so mit den Kindern rumspielen und ein bisschen aufpassen, dass die sich nicht die Köpfe einhauen. Du warst jetzt in der Kita Lummerland in Ickern. Erzähl, was hast du da erlebt?
Also erstmal das allererste, was mir aufgefallen ist, als ich reingekommen bin, es ist unfassbar laut. Davon macht man sich vielleicht kein Bild, aber 20 Kinder, die einfach nur friedlich vor sich hinspielen in einem Raum, die sind einfach wirklich, wirklich laut. Ich habe das vor allem gemerkt, als ich dann am Ende wieder rausgegangen bin und auf dem Marktplatz in Ickern stand und mir dachte, boah, ist das still hier, das ist eigentlich ganz schön. Das ist einfach anstrengend, wenn es die ganze Zeit konstant irgendwie laut ist. Und natürlich kommen dann immer Kinder und erzählen dir, komm Nora, guck mal, zeig mal, wollen wir nicht das und das? Natürlich, wenn eine neue Person da ist, dann sind die Kinder auch immer so ein bisschen, jemand anders, mit dem man mal Memory spielen kann oder so. Und die, ja, es ist einfach total anstrengend. Es gibt nicht mal so ein, wo wir sagen würden, ach komm, ich hole mir einen Kaffee und hab meine Ruhe, setz mich vielleicht mal kurz ans Fenster. Das gibt's in der Kita eigentlich nicht so richtig. Klar, man hat mal als Erzieher auch Pausen, dann geht man in den Pausenraum, aber während man in den Gruppenräumen ist, da ist immer, immer Action.
Kritiker würden jetzt sagen, das ist doch wie Musik in den Ohren, der Lärm der Kinder. Und jemand, der auf der Baustelle arbeitet, der wird es auch wahrscheinlich nicht verstehen, wenn er da den Dehner Gartenmarkt abreißt in seinem Bagger. Das ist doch wahrscheinlich viel lauter. Möglicherweise ist natürlich eine Polemik. Diese Lautstärke, aber die beeinflusst einen dann irgendwie auch mental oder wie hast du das jetzt persönlich dann wahrgenommen?
Also ich war jetzt nur einen Tag da, ne? Die anderen Erzieher meinten, ich merke das gar nicht mehr. Ach ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, ja schon laut, ne? Aber natürlich, das ist einfach anstrengend, die ganze Zeit in so einem lauten Umfeld zu arbeiten. Und es kommt natürlich hinzu, man spielt nicht nur mit den Kindern oder guckt denen zu, sondern man macht sich an jeder Stelle Gedanken, wie ist das, was die Kinder machen jetzt, wie hat das mit Lernen und Pädagogik zu tun? Ich nehme mal ein ganz simples Beispiel, wir haben Mensch ärgere dich nicht gespielt und da hat Frank Strümpel, der Leiter der Kita, mir am Ende noch viel mehr zu erzählt, als mir in dem Moment aufgefallen ist. Da muss man ja an allen Ecken und Enden muss man mitdenken, was lernt das Kind hier gerade? Erkennt das direkt, was für eine Zahl das gewürfelt hat? Oder zählt das immer noch die einzelnen Punkte ab? Weil eigentlich, wenn die eingeschult werden sollen, sollen die direkt erkennen, ich würfel eine 6, zack, ich kann raus. Die Regeln einhalten ist so ein nächster Punkt. Ich habe mit einem Jungen gespielt, der konstant versucht hat, mich zu verarschen und zu schummeln. Und dann war ich natürlich, nein, wir halten uns hier alle an dieselben Regeln. Und jetzt darf ich auch, wenn ich eine 6 gewürfelt habe, nochmal würfeln. Und dabei die ganze Zeit geduldig zu bleiben, das den Kindern zu erklären, das ist natürlich, ja, man spielt nicht einfach vor sich hin, sondern man macht sich immer Gedanken dabei. Und das ist ja nur der Teil mit dem Spielen. Hinzu kommt zum Beispiel, während ich da war, dann hat eine Erzieherkollegin hat dann angefangen, Termine zu planen für ein Elterntreffen. Dann die andere hat sich noch drum gekümmert, ach ja, wir haben noch eine Spendenaktion nächste Woche, da kümmere ich mich mal da drum. Oder dann braucht ein Kind besonders viel Aufmerksamkeit, ist vielleicht gerade hingefallen oder so und muss erstmal getröstet werden. Und ja, zack, hat man jede Menge Aufgaben.
Und in der Kita meiner Tochter ist zurzeit das Thema, die Hose ist voll. Und dann ist man auch erstmal als Erzieherin, glaube ich, einfach 10 Minuten raus. Ne? Und während man in Mensch ärgere dich nicht spielt, das ist, glaube ich, auch so meine Erfahrung, wenn ich das beobachte in der Kita meiner Kinder, dann geht der Blick ja nicht die ganze Zeit aufs Spielbrett und auf die zwei Kinder, die neben der Erzieherin sitzen oder dem Erzieher, sondern die haben ja einen Blick für den ganzen Raum. Da sind ja noch 18 andere Kinder, die springen da noch rum. Und irgendwo ist man ja dann nicht einfach nur an seinem Tisch und spielt Mensch ärgere dich nicht.
Ja, total. Man beobachtet die Kinder natürlich die ganze Zeit. Das habe jetzt weniger ich gemacht. Ich war dann sehr gefesselt von Mensch, ärgere dich nicht. Aber ich habe natürlich.
Hast du gewonnen?
Das ist total lustig, weil ich in Memory wirklich von allen Kindern abgezogen wurde. Die konnten das so gut. Ich weiß nicht, ob die sich vereint haben gegen mich, aber es war wirklich, die haben sich natürlich, während ich dann noch die ganze Zeit rumgeguckt habe, die haben immer auf die Karten gestarrt und die wussten ganz genau, wo was liegt.
Würdest du denn sagen, jetzt so aus deiner Perspektive, du könntest das einfach jeden Tag machen, ohne Ausbildung oder braucht es da wirklich fachliche Expertise? Ist jetzt auch eine doofe Frage, aber natürlich die Erzieher, die studieren oder lernen das ja auch jahrelang in der Ausbildung.
Also ich könnte da bestimmt jeden Tag einfach rumsitzen und mit den Kindern spielen. Aber pädagogisch wertvoll wäre das dann nicht. Zum Beispiel so Projekte entwerfen, Spielangebote heißt das dann immer so verklausuliert, dass man ein Spiel entwirft, das ganz viele Dinge gleichzeitig anspricht. Motorik, kognitive Leistung, Kurzzeitgedächtnis, das sind alles Sachen, dafür braucht man dann die Theorie. Und was natürlich noch insgesamt dahinter steht, die Kindesentwicklung. Im Auge behalten, der ist jetzt 3 Jahre alt, eigentlich müsste der das können, aber der kann das noch nicht. Wie können wir das jetzt aus dem rauskitzeln? Das sind natürlich alles Sachen, die kriegt man ohne die passende Ausbildung, das funktioniert einfach nicht.
Also die Erzieher der Kita Lommerland, die sind ja bei der Stadt angestellt. Der Träger dieser Einrichtung ist ja die Stadt Castrop-Rauxel. Und die sind ja kürzlich auch bei den Verdi-Streiks, also sie sind aufgerufen worden zum Warnstreik und sind auch in den Arbeitsausstand gegangen. Kannst du das nachvollziehen? Also meinst du, die verdienen einfach zu wenig oder zu wenig Anerkennung oder vielleicht einfach auch zu wenig Geld?
Natürlich, jede Berufsgruppe, die man fragt, würdest du eigentlich mehr Geld verdienen, die würde sagen, ja. Da kann sich, glaube ich, keiner von freimachen. Ich finde, den Punkt mit der Wertschätzung, da sprichst du was an. Ich glaube, in vielen Köpfen ist das wirklich noch so, die trinken Kaffee und spielen mit den Kindern. Aber die machen viel, viel mehr. Und die haben so einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern. Vielleicht kennt der ein oder andere das aus dem Bekanntenkreis. Wenn Kinder nicht in die Kita gehen, dann haben die echt einige Defizite. Gerade sozial, sowas wie verlieren lernen oder mit anderen interagieren. Und das alles zu beaufsichtigen, zu steuern, einfach diesen Alltag der Kinder zu managen, ist wahnsinnig anspruchsvoll. Und ich würde schon sagen, auch Frank Strümpel meinte, klar, mehr Geld verdienen will jeder. Was gerade das große Problem, zum Glück nicht im Lummerland, aber in vielen anderen Kitas ist, es fehlt einfach Personal. Und da müsste man eigentlich zum Beispiel bei der Ausbildung nachhelfen. Bei der schulischen Ausbildung verdienen, die dauert 3 Jahre, es gibt mittlerweile mehrere Ausbildungsmodelle, aber die klassische schulische Ausbildung, da verdienen die in den ersten 2 Jahren nichts. Gar nichts.
Masterfrage. Du hast ja jetzt nicht mit der Lupe auf die Finger der Erzieher geschaut, sondern warst so ein bisschen embedded, also als Praktikantin und Journalistin zugleich ja irgendwie da. Hattest du den Eindruck, die Erzieher und Erzieherinnen sind glücklich in dem, was sie da tun?
Ich würde sagen, ja. Das meinten die auch und das habe ich auch gemerkt. Es ist ein wahnsinnig erfüllender Job. Die ehrliche Dankbarkeit, die die Kinder dir entgegenbringen, dieses, oh, das ist aber schön, dass du heute da bist. Das hat eine Erzieherin mir gesagt, es ist einfach cool, wenn man reinkommt und die Kinder freuen sich einfach, dass du da bist. Und natürlich auch zu sehen, wie die größer werden, wie man irgendwie einen Einfluss auf die hatte, wie man irgendwie die begleiten konnte in dieser Lebensphase. Ich glaube, das macht den Job aus. Man muss natürlich Menschen mögen, um das zu machen. Aber ich habe bei allen, die da im Lummerland waren, habe ich gemerkt, die machen das mit Leib und Seele und die könnten sich wahrscheinlich keinen anderen Job vorstellen.
Nora, jetzt gebe ich das Mikro wieder ab und du bist wieder dran. Danke fürs Gespräch.
Dank dir, Tobi, für den Rollentausch. Und wenn ihr sagt, ihr wollt noch ein bisschen mehr über das Thema Kita wissen, ich finde, das ist nämlich wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld, dann könnt ihr euch freuen, denn Frank Strümpel, der Kita-Leiter, den ich auch erwähnt habe, mit dem habe ich mich nochmal getroffen und ein Podcast-Spezial aufgenommen. Also eine lange Folge, wo er mal erklärt, was für Herausforderungen auf die Kitas zukommen und wie er die Personalsituation im Moment einschätzt. Die Spezialfolge, die wird dann nächste Woche hier in unserem Feed erscheinen. Am Montag ist der 1. Mai und deswegen wird natürlich auch wieder in den Mai getanzt. Die bekannteste und größte Party in Castrop-Rauxel ist sicherlich die Solidarfonds-Party in der Europahalle. Jede Menge Schlagerstars treten da für den guten Zweck auf. Der Tanz im Mai wird aber auch im Mythos in Habinghorst gefeiert, beim Hof Vierhaus, da gibt es eine große Scheunenparty und alle, die nah an Waltrop wohnen, können außerdem über die Stadtgrenze fahren und sich da die Castrop-Rauxler Band 7 Cent anhören. Weil das natürlich jetzt viel zu viele Daten wären, die ich euch runterrattern müsste, verlinke ich euch die Partys alle in den Shownotes. Wer sagt, ich habe keine Lust auf Party und Feiern, der hat vielleicht eher Lust auf Shoppen. Am Sonntag findet in Henrichenburg wieder der Trödelmarkt statt. Der startet wie immer auf dem Aldi-Parkplatz um 11 Uhr. Noch mehr Hintergründe zu unseren Themen, die findet ihr dann in den Shownotes. Da gibt es zum Beispiel die Live-Berichterstattung vom Brand im Café Pause und natürlich meine Reportage aus der Kita nochmal ganz ausführlich zum Nachlesen. Viele unserer Artikel, die stehen hinter der Paywall. Klar, wir investieren ja viel Zeit in unsere Recherchen und Texte. Aber ein RN-Plus-Abo, das könnt ihr im Moment 3 Monate lang für nur 3 Euro testen. Und mit so einem Abo, da bekommt ihr nicht nur jede Menge coole Inhalte, sondern ihr unterstützt natürlich auch diesen kostenlosen Podcast. Und das war's auch mit der neuen Folge Podcast. Bald erscheint hier dann das Interview mit Frank Strümpel, dem Leiter der Kita Lummerland. Bewertet doch gerne unseren Podcast auf Spotify oder Apple oder schlagt uns euren Freunden vor. Vielleicht kennt ihr ja noch jemanden aus Castrop-Rauxel, der eigentlich keine Zeit hat, Nachrichten zu lesen, aber diesen Podcast super im Bus oder Auto zur Arbeit hören könnte oder auf dem Fahrrad. Wenn ihr ein Thema für uns habt oder Feedback loswerden wollt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de. Oder ihr schickt uns eine WhatsApp an die 02305 92 392. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder am Freitag für das Nachrichtenupdate. Bis dahin, Glück auf!